liebe Freunde, frisches, knackiges Gemüseessen ist gesund. Ihr seid richtig hier in der Predigt zu Galater 3, 1 bis 4. Frisches, knackiges Gemüse ist gesund, aber es hilft dir nicht akut, wenn du eine gebrochene Kniescheibe hast. Das Gesetz ist gut, sagt Paulus. Ich zitiere aus Römer 7. So ist nun das Gesetz heilig und das Gebot ist heilig, gerecht und gut. Hat nun das Gute mir den Tod gebracht? Das sei ferne, sondern die Sünde. Das Gesetz ist wunderbar, das Gott uns gegeben hat. Es zeigt seine Wesensart. Es zeigt seinen Willen. Es hilft uns in unserem Leben, uns zu orientieren an dem, was richtig und gut ist. Es zeigt uns unsere Sündhaftigkeit auf. Aber es bringt uns nicht in den Himmel. Es gibt uns kein ewiges Leben. Es gibt uns keine Vergebung. Es gibt uns kein Heil. Warum nicht? Weil es unsere sündhafte Natur nicht zerstören kann. Die ist bei uns, die bleibt bei uns, bis wir diese Erde verlassen und dann darf sie gehen. Wunderbar. Aber sie bleibt noch bei uns. Das Gesetz, es befreit uns nicht von unserer sündhaften Natur. Und deshalb sagt Paulus in Galater 2, Vers 16, damit wir aus dem Glauben an Christus gerechtfertigt würden und nicht aus Werken des Gesetzes. Weil aus Werken des Gesetzes kein Fleisch gerechtfertigt wird. Soweit der Rückblick auf Galater 2. Jetzt kommt noch ein anderer Rückblick. Rund 500 Jahre gehen wir zurück. Da gab es in Deutschland und in weiten Teilen Europas einen fruchtbaren Regen, nämlich den fruchtbaren Regen der Reformation. Und das wahre Evangelium wurde uns wieder vor Augen geführt. Gnade Gottes, Rechtfertigung allein durch Christus, durch den Glauben. Und das wirkt noch heute in unseren Gemeinden, aber vielfach auch fragt man sich, was ist aus diesem Evangelium geworden. An vielen Stellen, in vielen Gemeinden und Kirchen ist ein Evangelium Leid daraus geworden. Ein soziales Evangelium. Nichts gegen soziales Engagement, aber es kann uns nicht das Heil bringen. Es ist ein Evangelium geworden, vielfach, in dem das Kreuz nur noch ein Symbol ist und nicht mehr. O ihr Menschen im Lutherland, wer hat euch verzaubert? So fängt unser Predigtext auch an. Da geht es auch um die Wahrheit des Evangeliums, die verdreht, verkehrt wurde von gesetzestreuen Irrlehrern. Ich lese mal die vier Verse, die heute der Predigt zugrunde liegen. O ihr unverständigen Galater, wer hat euch verzaubert, denen doch Jesus Christus vor die Augen gemalt war als der Gekreuzigte? Das allein will ich von euch erfahren. Habt ihr den Geist empfangen durch des Gesetzes Werke? Oder durch die Predigt vom Glauben? Seid ihr so unverständig? Im Geist habt ihr angefangen, wollt ihr es denn nun im Fleisch vollenden? Habt ihr denn so vieles vergeblich erfahren, wenn es denn vergeblich war? Bis dahin, der Andreas macht dann nächste Woche mit dem Vers 5 weiter. Gut, dann zeigt uns jetzt mal bitte die nächste Folie. Das ist, oh, da sind wir schon drüber hinweg. Dankeschön. 4 Fragen stellen, haben sich mir gestellt bei dieser Predigt. Die erste Frage, wie wurden die Galater denn verzaubert? Die zweite Frage, wie haben sie das Kreuz Christi klein gemacht? Die dritte Frage, wie hatten sie denn den Heiligen Geist empfangen und wie nicht? Und die vierte Frage, wie konnten sie denn geistlich wachsen und wie nicht? Wir beginnen mit der ersten Frage. Und da sehen wir den Vers. O ihr unverständigen Galater, wer hat euch verzaubert, dass ihr der Wahrheit nicht gehorcht? Paulus sagt, ihr seid unverständig. Der will damit nicht sagen, ihr habt hier zu wenig IQ. Der will damit sagen, ihr habt keinen geistlichen Verstand. Wer hat euch euren Verstand vernebelt, weil ihr das wahre Evangelium nicht mehr erkennt? Diesen Verstand, den kann man nur durch den Heiligen Geist empfangen. Und wer sich nicht davon leiten lässt, der kann irre gehen und das Evangelium verdrehen und verwässern und verändern. Es ist interessant, was in dieser Frage steht. Ich habe das mal fett gedruckt. O ihr unverständigen Galater, wer hat euch verzaubert? Wer war das denn? Und da liegt sehr nahe, es war der Satan selbst. Der hat nämlich ein äußerstes Interesse und ein allererstes Interesse, Evangelium zu verwässern, Evangelium zu verdrehen, Evangelium zu verfälschen, Evangelium klein zu machen, das Kreuz Christi klein zu machen. Das ist sein Anliegen. Und da benutzt er alles, was ihm recht ist, auch die Helfershelfer, diese gesetzestreuen Irrlehrer, die hier bei den Galatern sich eingeschlichen hatten, um das Evangelium, um ein anderes Evangelium zu verkündigen. Sie werden dafür natürlich von Gott zur Rechenschaft gezogen. Es ist nicht so, dass sie nicht verantwortlich wären, nur weil der Satan sie instrumentalisiert hat. Aber er steckt dahinter. Wer hat euch verzaubert? Und dann gehen wir in den nächsten Vers und sehen, euch, denen Christus als unter euch gekreuzigt vor die Augen gemalt worden ist. Warum erwähnt der Paulus hier das Kreuz in diesem Zusammenhang? Wieso erwähnt er das Kreuz? Die Irrlehrer predigten, es reicht nicht, an Christus zu glauben, auf ihn zu vertrauen. Das reicht nicht für die Rettung. Das reicht nicht für die Erlösung, für die Vergebung. Du musst noch mehr tun. Du musst erst ein guter Jude werden, damit du ein guter Christ werden kannst. Du musst Gesetzesvorschriften einhalten. Religiöse Leistungen erbringen, dich beschneiden lassen, Opfervorschriften, Reinigungsvorschriften, Speisevorschriften, alles schon erwähnt. Du musst das noch, das musst du tun und erst dann kannst du durch Christus gerettet werden. Hier wird ein Evangelium plus verkündigt, ein Evangelium plus und jedes Evangelium plus verkleinert das Kreuz Christi. Es stellt die Bedeutung des Kreuzes Christi in den Schatten, ja vielmehr noch, es macht das Kreuz Christi zunichte. Es macht es so klein, dass es zunichte wird. Warum macht es das Kreuz Christi zunichte? Ganz einfach, ich zitiere 1. Johannes 19. Ihr kennt das. Er hängt am Kreuz, dieser Jesus, kurz vor seinem Tod und ruft aus, es ist vollbracht. Und dann später im Hohenpriester oder früher im hohepriesterlichen Gebet sagt er zu Gott, ich habe das Werk vollendet, das du mir gegeben hast. Und jetzt schauen wir uns noch einen Vers an aus Hebräer 10. Da wird's ganz deutlich, denn mit einem einzigen Opfer hat er die für immer vollendet, welche geheiligt werden sollen. Das sind die Gläubigen. Mit einem einzigen Opfer hat er sie vollendet. Da ist nichts mehr nötig. Christus hat alles getan. Da braucht's nichts mehr für die Erlösung, für das Heil, für die Rettung, für die Vergebung. Christus hat es alles vollbracht. Und wenn ich jetzt verkünde, da muss noch etwas anderes her, dann mache ich das Kreuz Christi zunichte. Und deshalb betont er das hier so. Euch, denen Jesus Christus als unter euch gekreuzigt vor Augen gemalt worden ist. Das ist eine wunderbare Befreiung unseres Gewissens, das zu wissen. Jesus hat am Kreuz alles vollbracht. Das gibt uns eine solche Freiheit des Geistes, eine solche Freiheit des Lebens. Ich erzähle euch kurz was aus meiner Kindheit. Ich komme aus dem Katholischen und da ging man zur Beichte. Die von euch katholisch sind, die wissen das. Man ging zur Beichte und zwar in meiner Zeit, einmal im Monat mussten wir als Kinder zur Beichte. Und da geht man dann so in einen Beichtstuhl, wo der Priester drin sitzt und wir hatten einen Zettel und auf dem Zettel standen alle Gebote drauf. Und dann musste man diese Gebote abarbeiten im Beichtstuhl und musste zu jedem Gebot sagen, wo man gesündigt hatte. Und dann sagte der Priester, ich spreche dich frei, bete zur Buße, drei Vater unser und drei gegrüßet seist du Maria, hier bitte in der Kirche, in der Bank. Das kennt ihr, ne? Das kennt ihr. Wisst ihr was? Was mir da passiert ist? Ich saß in der Bank und ich war so aufgeregt und ich habe statt drei Vater unser, zwei Vater unser gebetet. Und ich habe das nicht gemerkt und nachher auf dem Rückweg nach Hause, da fiel mir das ein, ach du hast ja nur zwei Vaterunser gebetet, jetzt hast du keine Vergebung. Und es hat mein Gewissen beschwert. Und dann einmal ist mir passiert, dass ich den Monat habe passieren lassen, ohne zur Beichte zu gehen. Und nachher fiel mir das ein, ich war ja diesen Monat gar nicht zur Beichte. Oh, jetzt wird Gott dich verstoßen. Das war in meinem kindlichen Gedächtnis eingeprägt. Ich glaube, das war für mich der Initialpunkt, mich zum Atheismus hin zu entwickeln. Aus dem mich dann Gott später tatsächlich auch befreit hat. Wisst ihr, es gibt einen interessanten Vers in Hebräer 9. Ich glaube, wir haben den hier nicht. Nein, kannst du zurückgehen, Andreas? Danke. Ich zitiere ihn einfach aus Hebräer 9. Wie viel mehr wird das Blut Christi, der sich selbst durch den ewigen Geist als ein makelloses Opfer Gott dargebracht hat, wie viel mehr wird das Blut Christi euer Gewissen reinigen von toten Werken? Von toten Werken. Liebe Gemeinde, haben wir tote Werke hier bei uns? Haben wir tote Werke? Es hängt ganz von euch ab. Es hängt ganz von euch ab. Natürlich haben wir Riten oder Rituale. Natürlich haben wir Liturgie. Natürlich haben wir einen bestimmten Ablauf im Gottesdienst. Wir haben einen bestimmten Ablauf beim Abendmahl. Das Vaterunser darf nicht fehlen. Wir haben bestimmte Lieder, von denen wir denken, dass sie uns besondere Besinnlichkeit schenken. Das ist alles gut, liebe Freunde. Gott kann das alles benutzen für euer Heil. Er kann es alles benutzen, aber diese Werke an sich, eine religiöse Leistung, ein religiöser Ritus, ihn zu vollbringen, ihn zu befolgen, das allein schenkt dir weder Heil, noch Erlösung, noch Heiligung, noch geistliches Wachstum. Gott kann es alles zu deinem Heil benutzen. Was ist denn entscheidend? Was ist entscheidend? Was hatte ich damals als Kind natürlich nicht verstanden? Als ich dachte, oh, ich habe den Vaterunser vergessen, jetzt habe ich keine Vergebung. Was ist denn das Entscheidende? Das Entscheidende ist meine Beziehung zu Christus. Das Entscheidende ist mein Vertrauen auf sein Heilswerk allein. Das Entscheidende ist das, was er mit meinem Herzen tut, was er in mir tut, dass er mir eine neue Gesinnung gibt, ein neues Leben gibt, den Heiligen Geist ausschüttet, mir Liebe ins Herz gibt. Was ist entscheidend? Mein Vertrauen, meine Beziehung zu Gott und Jesus, das, was sich hier im inneren Menschen abspielt, das ist das Entscheidende. Alles andere kann Gott benutzen, wie er es möchte, zu unserem Glück und unserem Heil. Nächste Frage. Ja, wie hatten Sie denn den Heiligen Geist empfangen? Und da sagt Paulus, habt ihr denn den Geist durch Werke des Gesetzes empfangen oder durch die Verkündigung vom Glauben? Habt ihr den Geist durch Werke des Gesetzes empfangen oder durch die Verkündigung vom Glauben? Ich habe in dieser Folie die Antwort schon einmal fett gedruckt. Natürlich durch die Verkündigung vom Glauben. Und wir hören das in Römer 10. Der Glaube kommt aus der Predigt. Römer 10, 17. Der Glaube kommt aus der Predigt. Wie kommt er aus der Predigt? Indem Gott das Wort, das gesprochen wird. Und das hoffen wir bei jeder Predigt. Liebe Freunde, das hoffen wir bei jeder Predigt. Wenn Gott das jetzt, was ich sage, nicht tut, dann sind meine Sachen hier, die Worte, die ich sage, sind tote Werke. Wenn Gott uns das Herz aufschließt, wenn Gott uns die Augen aufmacht, die Ohren aufmacht, uns sein Wort aufschließt und Verstand für dieses Wort schenkt, dann kommt der Glaube aus der Predigt und der Geist kommt aus der Predigt. Denn wir hören ja in Epheser 1, 13, als ihr glaubtet, seid ihr versiegelt worden mit dem Heiligen Geist. Da kommt der Geist durch den Glauben. Der Glaube kommt aus der Predigt. Epheser 3, 17 hatten wir letztens mal in unserer Bibelarbeit am Telefon. Da steht ein wunderbarer Vers. Da hören wir, dass Christus durch den Glauben in unseren Herzen wohnt. Durch den Glauben wohnt er in unseren Herzen. Und wenn Christus durch den Glauben in unseren Herzen wohnt, dann wohnt auch der Geist durch den Glauben in unseren Herzen. Denn er und der Geist sind eins. Nächste Frage. Wie können Sie geistliches Wachstum erlangen und wie nicht? Und da sagt Paulus, im Geist habt ihr angefangen, wollt ihr jetzt im Fleisch weitermachen? Im Geist habt ihr angefangen, wollt ihr es nun im Fleisch vollenden? Es geht hier um das Glaubensleben der Galater. Wie geht's weiter im Glauben? Wie wachse ich im Glauben? Wie komme ich zu geistlicher Reife? Wie werde ich Christus ähnlicher? Und da sagt Paulus ganz klar, im Geist habt ihr angefangen, wollt ihr es im Fleisch vollenden? Also nicht durch das Fleisch, sondern durch den Geist. Was ist denn hier mit Fleisch gemeint? Fleisch hat ja eine ganze Menge Bedeutungsaspekte. Fleisch, wenn ihr das mal ganz wörtlich nehmt, verdirbt. Es verwest letztendlich. Es ist vergänglich. Hier wird angespielt auf die Vergänglichkeit des Menschen, auf die Ohnmacht des Menschen. Leute, baut nicht auf eigene Leistung im Heiligungsprozess. Wenn ihr geistlich reif werden wollt, wenn ihr mit Christus, wenn Christus in euch Gestalt annehmen soll, liebe Freunde, baut nicht auf religiöse Leistungen, baut nicht auf eigene Anstrengung, baut nicht auf eigene Leistung. Das muss scheitern. Erste Korinther 1,30. Ich weiß nicht, ob ich das... Nein, kannst du zurückgehen, Andreas. Tut mir leid, einige Verse habe ich hier gar nicht in der Projektion. 1. Korinther 1,30 ist ganz wesentlich in diesem Zusammenhang. Durch ihn aber, durch Gott, ja, durch ihn aber, hört genau hin, durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht worden ist. Das heißt nicht, Gott hat Christus Jesus geschaffen, aber er hat Jesus Christus uns gegeben, der uns von Gott gemacht worden ist. Jetzt hört zu, wozu ist Christus uns gegeben worden von Gott? Zur Weisheit, zur Gerechtigkeit. So, und jetzt kommt es zur Heiligung. Zur Heiligung und zur Erlösung. So, wir brauchen Christus also nicht nur zur Rettung und zur Heiligung, zur Rettung und zur Erlösung. Wir brauchen ihn auch zur Heiligung. Wir brauchen ihn auch. Dazu ist er uns von Gott gemacht worden. Man wird nicht heiliger und nicht geistlicher durch die bloße Befolgung geistlicher Vorschriften, religiöser Vorschriften und Riten. Nicht durch bloße menschliche eigene Leistungen, nicht durch bestimmte Elemente im Gottesdienst, nicht durch bestimmte Lieder, nicht durch eine bestimmte Art der Besinnlichkeit, nicht durch eine bestimmte Art des Abendmahls, nicht durch einen bestimmten Ritus. Nein, dadurch wird man nicht heiliger. Nein, dadurch gewinnt man nicht Christus mehr. Nein, dadurch gewinnt Christus nicht mehr Gestalt in uns. Aber Gott kann natürlich, wie ich eben schon gesagt habe, alle diese Dinge benutzen zu unserem Heil und zu unserer Heiligung. In Hebräer 13,21 lesen wir, er rüste euch völlig aus zu jedem guten Werk. Und zwar wie? Indem er in euch das wirkt, was vor ihm wohlgefällig ist. Indem er in euch das wirkt, was vor ihm wohlgefällig ist. Leute, wie bleiben Segelflugzeuge in der Luft? Ich wünsche, wir werden alle Segelflugzeuge. Jeder einzelne von euch soll ein Segelflugzeug werden. Wie bleiben Segelflugzeuge in der Luft? Sie werden erstmal hochgezogen, ja, die können ja gar nicht alleine starten. Die werden erstmal hochgezogen. Und dann würden sie sich in einem ständigen Sinkflug befinden, wenn da nicht eine Thermik wäre, eine aufsteigende Luftbewegung, die sie hält. Und dann können sie schön gleiten und fliegen. Da muss eine Thermik her. Da muss eine Kraft her. Sie können es nicht allein. Das ist ein gutes Bild für uns, wie erstens Rettung passiert und wie zweitens Wachstum im Glauben passiert, wie Heiligung passiert. Wir brauchen die Thermik, wir brauchen den Geist, wir brauchen die Kraft Gottes in uns, der in uns wirkt zu unserem Heil. Ich möchte euch am Schluss warnen vor einem Missverständnis. Das können wir jetzt mal gleich auf der nächsten. Ja, danke, soweit. Liebe Freunde, versteht das nicht falsch. Heiligung ist nicht ohne Anstrengung zu haben. Heiligung ist kein Prozess, bei dem ich mich in den Stuhl setze und warte, dass die gebratenen Tauben mir in den Mund fliegen. Heiligung ist kein Prozess ohne Anstrengung. Und es macht die Bibel an so vielen Stellen so deutlich. Hier beispielsweise 2. Petrus 1,5, so setzt eben deshalb allen Eifer daran. Setzt allen Eifer daran, alle Mühe, alle Kraft, alle Anstrengung, alle Hingabe, setzt alles daran. Und reicht in eurem Glauben die Tugend dar. Im Eifer lasst nicht nach, sagt er in Römer 12,11. Oder da gibt es jetzt Hunderte von Versen, die das so ausdrücken. Im Eifer lasst nicht nach. Was ist aber hier wichtig zu wissen? Woher kommt die Power? Woher kommt die Kraft, die ich für diese Anstrengung brauche? Das können wir gleich im nächsten Vers sehen. Nee, noch einen zurück. Danke. Da sagt der Paulus, ich eifere um euch mit göttlichem Eifer. Woher kommt die Power? Ich kann sie nicht aus mir selbst nehmen. Ich kann sie niemals aus mir selbst nehmen. Ich muss sie geschenkt bekommen. Ich muss sie empfangen. Es ist göttlicher Eifer. Er weist darauf hin, dass dieser Eifer von Gott kommt. Kolosser 1,29 sagt, dafür arbeite und ringe ich auch. Paulus sagt, ich arbeite, ich ringe. Gemäß seiner wirksamen Kraft, die in mir wirkt mit Macht. Gemäß seiner wirksamen Kraft, die in mir wirkt mit Macht. Liebe Freunde, wo ist die Tankstelle? Paulus sagt in 1. Korinther 15 auch, ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Ja, da denkt man, oh, der Aufschneider. Ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Das ist kein Aufschneider, der hat einfach die Wahrheit gesagt. Das war Fakt. Ich habe viel mehr gearbeitet als ihr alle. Und jetzt kommt der Nachsatz, nicht aber ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir ist. Nicht aber ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir ist. Er weiß, wo das alles herkommt. Wisst ihr das auch? Wissen wir das auch? Weiß ich das auch? In unserem ganz normalen Alltag. Wie viel Frucht würden wir bringen? Wie viel mehr Frucht würden wir vielleicht bringen, wenn wir uns dessen immer bewusst wären und immer zu Jesus hinlaufen würden und an diese Tankstelle und an dieser Tankstelle unser Benzin tanken. Ja, ein Auto fährt nicht einfach so. Was für einen Segen gibt uns Gott? Was für einen Segen. Er schenkt uns durch Glauben seinen Geist. Er schenkt uns durch seinen Geist seine Liebe. Er schenkt uns durch seine Liebe einen Antrieb und einen Wunsch, immer mehr wie Christus zu werden. Und das wünsche ich uns und euch von Herzen. Mir auch natürlich. Amen.